Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 30. Mai 2025. Dominik Feusi und Markus Somm. Zuerst ganz wichtig. Jetzt ein Abo lösen. Ganz wichtig. Nebelspalter.ch. Ihr müsst nicht alles lesen, was wir bringen, aber Bern einfach lebt davon, dass wir Abonnenten haben. Abonnenten haben von Nebelspalter.ch. Der Podcast ist kostenlos, aber er ist eben nicht kostenlos. Er hat eben auch Kosten. Und deshalb brauchen wir eure Abonnements. Und wie gesagt, ihr müsst nicht alles lesen. In dem Sinn, auf nebelspalter.ch jetzt ein Abonnement lösen. Gut, Dominik, wir reden heute ein bisschen länger über Donald Trump, aber es gibt noch ein paar aktuelle Sachen, die wir nachtragen wollen. Absolut spektakulär, der Christoph Brand äußert sich zur Atomkraft im Tele Zürich. Um was geht's?
Ja, das ist für mich eine überraschende Kehrtwende. Ich bin davon ausgegangen, dass er vor allem aus Rücksicht auf den Kanton Zürich und den grünen Zürcher Regierungsrat Neukomm, der sein Hauptaktionär ist, zu dem Thema AKW nichts mehr sagt, außer das, was er bisher gesagt hat, nämlich, es baut sowieso niemand etwas und einfach der übliche, ja, ich muss gerade sagen, Blödsinn, weil er einfach nicht stimmt. Und jetzt bei Tele Zürich, diese Woche, hat er sich ganz anders geäussert. Er hat gesagt, ja, das Technologieverbot, ja, das müsste man eigentlich aufheben.
Gut, wir haben es ja schon mal zusammengetragen. Dänemark war das letzte Land, wo das jetzt überlegt, wo das Technologieverbot aufheben will. Es ist völlig klar, es ist ein Trend überall im Westen. Die Atomkraft kommt wieder, weil es ist die einzige Möglichkeit, die wir haben, CO2-frei Energie, Strom zu erzeugen, abgesehen von der Wasserkraft. Das ist die einzige. Der Blackout in Spanien hat eigentlich, meiner Meinung nach, allen Leuten, die es wissen wollen, sehr, sehr deutlich gezeigt, die Grenzen der Erneuerbaren. Die Erneuerbaren sind eigentlich ein Witz. Entschuldigung, es ist eine Geldverschwendung. Jede Solarzelle, die ihr aufstellt auf eurem Dach, Geldverschwendung. Es bringt nichts. Es bringt überhaupt nichts. Es tut das ganze Stromnetz extrem belasten. Es wird immer teurer. Und am Schluss haben wir gleich keinen Strom. Also von dem her, ganz ein wichtiger Punkt, den Christoph Brand eingebracht hat. Wichtig jetzt auch, weil die Debatte läuft jetzt.
Genau. Sie starten nämlich jetzt dann bald. Es läuft die Vernehmlassung für den indirekten Gegenvorschlag zur Blackout-Initiative. Und Bundesrat Albert Rösti hat ja im Bundesrat schon durchgebracht, dass der indirekte Gegenvorschlag wird sein, dass man einfach das Sätzli, also mindestens das, aus dem Energiegesetz rausstreicht, wo steht, dass AKW nicht gebaut werden dürfen. Also einfach, dass man langfristig einfach Technologie offen ist. Und für jemanden, der es noch genauer wissen will, soll auf nebelspalter.ch gehen, dort von unsere Federal schauen oder unten drauf den Link klicken. Ich habe gerade ein Gespräch gemacht mit der Vanessa Möri, das ist die Präsidentin vom Energieclub. Ganz sachlich, ganz ruhig. Ich habe alle die Bullshit-Argumente von links-grün, habe ich ihr an den Grind geschleudert und sie hat überall extrem ruhig und sachlich geantwortet. Was für Studien gibt's? Was für Zahlen gibt's? Was für Atomkraftwerke gibt's? Wo kann man den Abfall hintun? Alles das Zeug könnt ihr dort nachhören. Weil es ist absolut klar, die ganze Abstimmung, die es dann irgendwann wird geben, wird hochemotional. Und die Frage ist, was gönnt? Sachliche, ruhige Argumente oder die alten, emotionalen, mittlerweile widerlegten Behauptungen von Linksgrün?
Genau, und deshalb müssen wir jetzt einfach Christoph Brand wirklich mal gratulieren. Wir kennen ihn, wir haben schon ein paar interessante Gespräche gehabt mit ihm. Von dem her, seine Haltung ist eigentlich keine Überraschung, aber öffentlich sehr wohl eine Überraschung. Und wir schenken dem eine Atomtasse. Atom. Christoph Brand, welcome to the club. Gut, und wer in dem Club schon ist, der muss unbedingt eine Veranstaltung suchen, die wir bald haben, mit dem Michael Schellenberger. Der Michael Schellenberger ist ein amerikanischer Journalist, ist einer der besten, aus meiner Sicht, einer der besten Journalisten auf der rechten Seite in Amerika. Macht sich wahnsinnig stark für Free Speech, aber eben auch für eine vernünftige neue Energiepolitik. Sein Buch «Apokalypse niemals» heisst es auf Deutsch, ist auch auf Deutsch rausgekommen, ist ein Bestseller in Amerika, ist jetzt auch in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, ein Bestseller. Müsst ihr unbedingt lesen, unbedingt kaufen. Zu allen Themen, zu allen Mythen, Falschaussagen und Fake News von den Grünen und von den Linken, sagt er alles Nötige. Dominik, wenn ich da der Anlass?
Ja, das ist am Montag, 23. Juni, also schon bald, und zwar in Zürich. Die genauen Details, die werden nachher geliefert. Dünnt einfach mal das Datum reservieren müssen.
Genau. Also ein ganz grosser Michael Schellenberger, ganz grosser von seinem Fach. In dem Sinn, kommt unbedingt zahlreich. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Auch der Christoph Mäder, der Präsident von der Economy Suisse, dem Spitzenverband von der Schweizer Wirtschaft, tut uns sehr positiv überraschen. Wir schenken dem jetzt keine Atom-Atom-Atom-Tasse, weil dort ist er schon dabei. Bei diesem Club ist er schon Ehrenmitglied, hat schon ein paar Mal sich ausgesprochen für die Atomkraft. Das ist sehr gut. Jetzt gratulieren wir ihm nochmal einmal. Er kommt nämlich eine neue Tasse über. Und auf dieser Tasse steht «Föderalismus forever». Dominik.
Zum Beispiel, oder Ständemeer. Wir müssen noch schauen, welche Variante, dass wir in den Webshop vom Nebelspalter stellen. Aber es ist eine Tatsache. Er hat an einem Anlass von der FDP Zürich in einer Diskussion, wo es einfach so um eine Standortbestimmung gegangen ist, wo stehen wir bei diesen Verträgen und so weiter, hat er, ja, relativ deutlich gesagt, dass er für das Ständemeer ist. Und das ist doch interessant, weil ja die Vermutung auf der Hand liegt, dass Economy Suisse alles macht. Und zwar auch die Tricks, die eben staatspolitisch problematisch sind, damit die Rahmenverträge, die keine bilaterale drei sind, dass die eine grössere Chance haben. Aber ich muss wirklich sagen, offenbar, Christoph Mäder hat ein staatspolitisches Gewissen, eine staatspolitische Verantwortung. Und darum ist er offenbar anderer Meinung.
Genau, er ist ja auch ein Jurist und ist bei einem der besten Staatsrechtler von der, ja, ist er Staatsrechtler gewesen, der Kurt Eichenberger, ja, glaubst du?
Basel?
Er ist dort sogar Assistent gewesen, also er kommt daraus. Deshalb bin ich auch immer wieder überrascht, dass er die Rahmenverträge überhaupt kann akzeptieren, weil die dynamische Rechtsübernahme, da bin ich einfach überzeugt, das kann er eigentlich nicht gut finden. Als ein vernünftiger, als ein guter, als ein bodenständiger, als ein konservativer Jurist kann er das nicht gut finden. Aber die Pharmaindustrie, geführt von ausländischen Managern, sieht das anders. Sie haben da nicht so wahnsinnig viel Verständnis für die Feinheiten von der schweizerischen Demokratie. Ist ja auch überholt, die Demokratie.
Mühsam.
In der Schweiz. Wenn man sieht, wie saugut das funktioniert im Ausland, die Demokratie in Frankreich oder in Deutschland, dann muss man schon sagen, weg mit dieser direkten Demokratie, weg mit dieser Schweizer Demokratie. Hure Seich. Gut. Nein, gehen wir zu einem anderen Thema und das ist jetzt ein grosses Thema. Energiepolitik haben wir vorher schon angesprochen und wenn ihr mehr wissen über Energiepolitik, dann müsst ihr euch um Avenergy kümmern. Das sind die Besten. Interessiert sind sie auch. Sie sind nämlich der Verband von der erdölimportierenden Industrie. Aber es ist eben wichtig, Erdöl bleibt wichtig. Es bleibt sehr wichtig. Immer noch 82% von unserem Energiebedarf weltweit werden von fossilen Brennstoffen geliefert, also vor allem von Öl und von Erdgas. Öl bleibt wichtig und Avenergy hat etwas zu sagen in der Energiepolitik. Hört gut zu.
Woher kommt unser Strom? Wie viel CO2 stösst die Schweiz tatsächlich aus? Welche Rolle spielt Wasserstoff? Und wie lange haben wir noch Energie, wenn alle Stricke rissen? Die Antworten auf alle Ihre Energiefragen gibt es jetzt auf powerfacts.ch. Von Mobilität bis Gebäude, von Klimaschutz bis Versorgungssicherheit. powerfacts.ch. Fakten statt Fake. Wissen statt Wahrweisen. Jetzt unter www.powerfacts.ch.
Ja gut, wir haben jetzt gedacht, heute machen wir mal eine Zwischenbilanz zum Donald Trump. Er ist ja der Mann, der wahrscheinlich, und ich glaube, das ist einfach keine Übertreibung, jeder Mensch über 12 auf dieser ganzen Welt kennt den Donald Trump und denkt mindestens einmal pro Tag an ihn. Entweder in Hass oder in Liebe. Ich habe das noch nie erlebt in meinem ganzen Leben und bin doch jetzt schon lange in der Politik, in der politischen Berichterstattung daheim. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Politiker, oder er ist ja eigentlich eher ein Politunternehmer, jeden Tag, ja, dreimal, viermal, fünfmal pro Tag die Aufmerksamkeit von der ganzen Welt erregt. Deswegen wollen wir jetzt auch mal eine Zwischenbilanz ziehen, schon nach 4 Monaten, was auch extrem ist. Dominik, fangen wir an mit dem Positiven. Was ist wirklich gut aus einer liberalen Sicht? Was muss man loben, was muss man begrüßen?
Ja, ich glaube, die Deregulierung, da redet man viel zu wenig drüber, aber ich habe das nachgeschaut. Es ist wahnsinnig, wie viele Regulierungen und auch Amtsstellen, hat ein bisschen mit Deutsch zu, aber eben nicht nur. Oder er hat nicht nur den Staat kleiner gemacht, er hat auch mehr Freiraum geschafft für Talent, Ideen und Träume von Amerikanerinnen und Amerikanern. Ich bin auch sicher, dass es kommt. Weißt du, dass Leute packen, die Amerikaner sind so. Und ich glaube, das kann man nicht genug hochschätzen, wie er das gemacht hat. Das meiste auf dem Weg von Dekret. Jetzt gibt's ganz viele Leute, die sagen, das ist schlimm, die vielen Dekrete und so. Die Tatsache ist einfach, dass im letzten Vierteljahrhundert, jeder neue Präsident hat eigentlich die Zahl der Dekrete erhöht. Hat ein bisschen damit zu tun, dass es natürlich auch nicht einfach ist, Sachen durchzubringen durch das amerikanische Parlament. Und dass du dann eben mindestens die Sachen, die dein Vorgänger als Dekret eingeführt hat, die kannst du auch per Dekret wieder zurücknehmen. Und das ist ein schöner Teil von dem Deregulierungspaket, hat Donald Trump genau so umgesetzt.
Genau, sehe ich genau gleich richtig. Und es ist natürlich auch deswegen für die Linke hart, wie sie eigentlich, man kann sagen, seit dem Woodrow Wilson, demokratischer Präsident, während dem Ersten Weltkrieg schon gewählt, 1912. Er hat eigentlich angefangen, oder, mit dieser, man sagt in Amerika, die imperiale Präsidentschaft, das heisst, wo die Exekutive sich immer mehr rausnimmt. Ganz extrem war es dann unter dem Roosevelt mit dem New Deal. New Deal ist sehr, sehr viele Sachen, ist nicht über das Parlament gelaufen, sondern mit sogenannten Executive Orders gemacht worden. Er hat Amerika auf eine Art verändert, wie wahrscheinlich noch gar kein Präsident vor ihm. Und es ist weiter gegangen. Die Republikaner haben das auch gemacht, aber immer ein bisschen weniger als Demokraten. Und jetzt kommt der Trump und er macht natürlich ganz extrem. Es hat noch niemand in so kurzer Zeit so viele Executive Orders gemacht. Zum Teil finde ich, ja, gang jetzt in den Kongress, ist mir lieber, gehst mehr in den Kongress. Aber es ist natürlich schon so, er tut die Waffen, die die Linken gebraucht haben, die ganze Zeit gegen die Rechte, tut er jetzt kehren. Und das ist natürlich typisch für den Trump. Man sieht es auch mit dem ganzen Kampf gegen die Medien. Er tut ja einfach umkehren, was die Medien seit 30 Jahren machen, oder? Sie tun jeden Republikaner von Anfang an ad personam angreifen und unmöglich machen. Das machen nämlich die Medien schon lange. Hat er jetzt einfach auf die Gegenseite angewendet. Teilweise relativ grob, aber Entschuldigung, es war auch grob gewesen, was die Medien die ganze Zeit geredet haben über die Republikaner. Ich meine, George W. Bush war ein Vollidiot gewesen, der Ronald Reagan ist nur ein Schauspieler, der von nichts eine Ahnung hat, und so weiter. Sie haben das eingeführt, und das ist typisch eine linke Methode vom Kampf im politischen Bereich, dass man auch auf Person geht. Und das ist auch schlau. Das hat auch der Cicero schon gesagt. Du musst immer auf Person gehen, du musst Personen unglaubwürdig machen, wenn du deine politischen Ziele erreichen willst. Und das regt sie natürlich auf, dass jetzt der Trump umgekehrt hat. Ich komme zu einem zweiten Thema, das ich finde, ist eindeutig unglaublich positiv und lustigerweise natürlich völlig underreported in Europa, wird nie darüber geredet. Der Donald Trump hat die ganze Migrationsproblematik von Amerika innerhalb von 4 Monaten gelöst. Sie haben jetzt eine Anzahl von illegalen Grenzübertritten über die Südgrenze, das ist Mexiko natürlich, wo noch nie so tief war wie seit den 60er Jahren. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Er hat jetzt im Monat Februar sind es etwa noch 7'000 illegale Grenzübertritte gewesen. Früher ist pro Tag die Zahl übertroffen worden. Nicht nur unter Joe Biden, sondern schon vorher. Also ein unglaublicher Erfolg. Und er hat es einfach so gemacht, wie man es machen muss. Man muss Grenzen wieder schützen. Und das ist nicht so schwierig. Man hat die Grenzpolizei. Auch in der Schweiz wäre das kein Problem. Kein Problem. Auch in Europa. Null Problem. Und die lächerlichen Diskussionen, die man da führt, ist ganz unmöglich. Wir brauchen Frontex. Wir müssen da noch mehr ausbauen und so weiter. Es ist alles eine Lüge von Politikern, die nicht handeln wollen. Es ist wirklich nicht so schwierig. Der Donald Trump hat es bewiesen. In 4 Monaten. Und die Grenze ist im Fall länger als die Grenze von Italien. Gut, Italien ist schon sehr zerklüftet, würde mich jetzt da nicht aufs Glatteis begeben, aber mal, die ist ziemlich sicher länger als die italienische Grenze. Man kann die Grenze schützen, man muss nur wollen.
Ja, und eben, man muss die richtigen Leute haben. Ich meine, man muss den Namen nennen, Tom Homan, oder? Der hat einfach nur einen Auftrag von Donald Trump, oder? Secure the border. Und wenn man ein paar Interviews sieht, da muss man einfach sagen, er tut alles, der tut von morgen bis am Abend nur alles dem einen Auftrag unterziehen. Und er kann das offenbar. Er ist natürlich auch ein erfahrener Mann. Er hat auch gesehen, wie man es nicht macht. Er hat die ganzen Fehler hat er alle gesehen. Darum, die richtigen Leute, der richtige Typ am richtigen Ort, mit einem richtigen, einen einzigen Auftrag. Und es funktioniert. Vielleicht muss der Beat Janssen mal zum Tom Holman gehen und da fragen, wie das könnte gehen.
Ja gut, oder der Beat Jans, ich kann es genau sagen, oder? Du entweder bringst du im Fernsehen den Beat Jans und als Menschenschmuggler schaust du den Beat Jans an und denkst, ja, okay, das ist nicht so das Problem, da sind gute Geschäfte möglich. Genau. Oder du siehst irgendwie so, in der Schweiz haben wir die Leute auch, irgendeinen erfahrenen Polizist, der Kopfdeckel schon aussieht wie ein Redneck und halt auch so redet und er sagt, da musst du wieder einen Oberst haben, da musst du wieder Kopfdeckel mal einen von unseren alten Haudegen haben und das haben wir auch. Und so einen stellst du ein und das macht schon sehr viel aus. Ich meine, der Tom Holman, jedes Mal, wenn ich den im Fernsehen sehe, denke ich immer, oh, da hast du wirklich gerade Angst über. Du hast das Gefühl, nein, nie mehr über die Grenzen über. Nein, nie mehr nicht. Special verschlägt dich gerade. Nein, es ist völlig klar. Es ist nicht schwierig. Es ist einfach nicht schwierig. Aber Politiker wollen das nicht und die Richter tun sie daran hindern. Muss natürlich auch den Kampf führen gegen die Justiz. Das ist auch etwas, was in Europa immer noch nicht passiert. Aber ich sage euch jetzt das und ich bin wirklich bekannt dafür, sehr gute und präzise Prognosen abzuliefern. Es kommt in Europa genau gleich. Es wird nicht mehr so weitergehen. Es geht nicht mehr so weiter. Wir wollen die Zuwanderung nicht mehr. Die illegale Zuwanderung ist das Problem. Aber auch die legale übrigens ist auch ein Problem. Gut, was würdest du sagen, ist noch sonst ein Pluspunkt, dass wir mal 3 Pluspunkte haben?
Ja, also du hast ja über den Big Beautiful Bill geschrieben. Das ist jetzt eben ein Projekt, das noch wirklich in den Kongress geht damit. Der Titel sagt 9000. Ich habe grundsätzlich eine Aversion, wenn so Titel so PR-mäßig sind. Das ist auch eine Erfindung von der Linken im Übrigen. Oder bei uns würde das Gesetz irgendwie einen ganz sachlichen Namen haben. Aber so bei ihm ist natürlich der Big Beautiful Bill. Da wird im Moment verhandelt. Wie das am Schluss rauskommt, wissen wir noch nicht. Aber es ist interessant, eben deine Analyse, sie zeigt am Schluss, was er wirklich will. Und es ist, wie soll ich sagen, es geht wieder darum, dass Amerika die besseren Rahmenbedingungen will für Unternehmertum und für genug Energie, hast du zum Beispiel auch betont, oder? Ganz wichtig. Und ich glaube wirklich, wenn das mehr oder weniger durchkommt, so wie es jetzt geplant ist, dann ist das könnte das wirklich auch ein Gamechanger sein, auch im Hinblick auf die Midterms in anderthalb Jahren, oder, wo sicher schwierig werden, weil so traditionell eigentlich die Partei, wo der Präsident stellt, mindestens eins von beiden Häusern in der Regel verliert.
Genau. Und eben, da muss man jetzt betonen, der Stand ist jetzt so, das Repräsentantenhaus hat das angenommen mit 215 zu 214 Stimmen. Das ist hauchdünn, aber es ist ein Riesenerfolg für die Republikaner und natürlich vor allem für Donald Trump, weil alle haben im Vorfeld gesagt, nein, das bringst du nicht durch, unmöglich. Und haben sich ja schon gefreut, weil das Narrativ ist ja genau da, wo wir am Anfang auch angesprochen haben. Ja, der Präsident, der tut den Kongress einfach ausschalten und tut praktisch wie ein Diktator, heisst es dann, tut den durchregieren. Jetzt der Kongress hat etwas gemacht, was er hätte wollen. Das ist sehr, sehr blöd für das Narrativ, weil er ist eben gleich nicht ein Diktator, sondern geht im Kongress und hat dort eine Mehrheit gewonnen. Und das Zweite, was du angesprochen hast, wegen der Energiepolitik, muss man sich einmal vorstellen, auf schweizerische Verhältnisse umgesetzt. Das würde heissen, dass zum Beispiel das Parlament jetzt einfach schreiben würde, innerhalb von kürzester Zeit beschliessen, die ganze Energiestrategie von der Doris Leuthard wird jetzt aufgehoben. Plus auch noch das Klimagesetz wird gerade aufgehoben, fertig mit dem Schrott, nichts mehr, Erneuerbare kommen, kein Rappen mehr. Das ist in Amerika passiert. Sie haben die ganzen Fördermaßnahmen, die ganzen Subventionen, die ganzen Vorschriften, wo es geheißen hat, ihr müsst Elektroauto fahren oder so, oder ihr müsst eben zum Beispiel Solarzellen aufs Dach aufkleben, oder ihr müsst irgendwelche Windräder in eurem Garten hinstellen und dann kommen da unglaublich viel Geld über. Hat wahnsinnig viel Geld gekostet, nichts gebracht, alles gestrichen, alles weg. Der hat die ganze erneuerbare Energie Speckblase hat einfach aufgelöst. In dem Gesetz ist das drin, niemand hat es beachtet. Die BBB, wie man auch sagt in Amerika, ist ein Riesenerfolg. Und eben, wie gesagt, Energiepolitik ist gar nicht beachtet worden. Jetzt muss der Senat das noch bestätigen. Der Senat wird es auch bestätigen. Jetzt wird es wieder heiss, oh nein, es gibt die und die und die Rechte sind jetzt wieder, ha, haben das schon tausendmal gesagt. Die Leute, wo beim Donald Trump etwas vorausgesagt haben, kommen meistens nicht recht über. Jetzt gehen wir aber mal zum Negativen. Was stört uns? Was ist wirklich nicht gut?
Ja, für mich gibt es zwei Themen. Das ist seine Aussenpolitik und natürlich auch die Aussenwirtschaftspolitik. Ich meine das mit diesen Zöllen. Das hat er jetzt zwar immer wieder zurückgenommen und so weiter. Liberation Day, 2. April, grosse Ankündigung, hat es müssen zurücknehmen. Das zeigt aber für mich, dass ja irgendwo durch Demokratie funktioniert, oder? Also es ist ja eben, er ist eben kein Diktator. Es ist für ihn vermutlich ein Stückchen Verhandlungstaktik, auch mit der EU. Wir haben es ja vorausgesehen, oder? 50% ab 1. Juni und kurz darauf ab, nein, wir tun jetzt die 50%, er hat sie nicht zurückgenommen, aber er hat sie rausgeschoben auf Anfang Juli. Ist sicher ein Teil Verhandlungstaktik. Da sehe ich noch nicht das Resultat wirklich. Und wenn ich Kontakt habe zu Unternehmern, dann sagen die mir alle, das ist halt schon ein bisschen schwierig. Also du kannst im Moment, wenn du viel zu tun hast mit den USA, kannst du einfach keine Entscheidung treffen. Du kannst einfach nicht investieren, du kannst aber auch nicht investieren. Es wäre wichtig, wenn irgendwo durch eine klare Schiene bekannt wird. Aber ich nehme an, das weiss man im Weissen Haus eigentlich auch. Und dass man, es geht wirklich darum, die doch, wir haben immer wieder auch darüber geredet, die unfairen Handelsbeziehungen zu Ungunsten von den USA, da wollte Donald Trump etwas vorzuweisen haben. Und ich verstehe eigentlich, weil er hat von dem schon in den ersten 4 Jahren geredet und ist am Schluss aber mit leeren Händen gestanden. Und das wollte er ganz sicher nicht mehr riskieren.
Genau, also ich sehe es genau gleich. Der Zollkrieg ist ein völliger Unsinn. Ich verstehe ein Motiv. Ich finde, die Reindustrialisierung, die er anstrebt, das ist richtig, da hat er einen Punkt, aber das wird er nie erreichen mit diesen Zöllen. Es ist auch eine andere Zeit, oder? Im 19. Jahrhundert hat man das teilweise eben können. Da hat man wirklich Industrien können schützen für eine Zeit lang und dann ist das gegangen. Gerade Amerika hat eben das gemacht, oder? Nach dem Bürgerkrieg hat Amerika seinen Markt völlig geschützt, vor allem dort gegen die Engländer natürlich, aber übrigens auch gegen die Schweizer damals. Unsere Industrie war dort schon leistungsfähiger als die amerikanische. Das hat damals funktioniert. Jetzt sind die sogenannten Lieferketten, aber es stimmt natürlich, so eng miteinander verbunden, dass es wirklich die eigene Industrie, auch in Amerika natürlich, belastet, weil sie sind auch darauf angewiesen, dass gewisse Waren relativ günstig reinkommen und so weiter. Es ist keine gute Idee. Es ist richtig eine schlechte Idee. Und es ist auch eine gefährliche Idee. Er hat zwar jetzt bei China hat er eigentlich schon wieder alles wieder zurückgekrebst. Aber jetzt haben wir wirklich mit der EU. Und die EU, tut mir leid, das klingt jetzt blöd, aber die EU hat ein Problem. Die EU hat viel grösseres Problem als China, weil die EU ist, wir haben es ja selber auch schon 1000 Mal erlebt, es ist eigentlich eben kein Staat. Es tut so, als wäre es ein Staat. Und die Kommission tut noch mehr, als wäre sie eine normale Regierung. Aber das sind sie eigentlich nicht. Die Interessen von diesen 27 Mitgliedstaaten sind enorm divers. Und sie sind natürlich immer noch sehr, sehr mächtig. Es ist wie die Eidgenossenschaft vor 1848. Nur wird sie immer so bleiben. Sie werden nie die Zentralisierung anbringen, die die Schweiz angebracht hat. Das geht eben nicht. Und das heisst, in so einem Handelskrieg ist die EU eigentlich recht, recht handlungsunfähig. Weil die Interessenlage ist so unterschiedlich. Das Einzige, was sie können, wo sie nämlich gemeinsam dabei sind, sie ist zuerst einmal verbal eskalieren, aber nachher wirklich eine gute Lösung anbringen. Oder ich denke jetzt zum Beispiel US Beef, das ist wirklich für die Amerikaner sehr wichtig. Sie finden wirklich jetzt, dass wir das Rindfleisch, wenn wir jetzt einfach die Europäer ins Maul stopfen, das ist auch ein gutes Rindfleisch, Entschuldigung. Aber da könnt ihr vergessen. Da wird Frankreich wird sich auf den Kopf stellen, auch wenn die Deutschen sagen, hey, wir wollen das, weil unsere Automobilindustrie geht kaputt. Dann werden die Franzosen sagen, nie und nimmer. Also, es wird sehr, sehr schwer für die EU. Und das heisst aber auch, es ist gefährlich, was der Trump macht. Weil es sind doch immerhin die 2 grössten Handelspartner der Welt. Und wenn die in so einen Krieg hineinkommen, das ist für alle schlecht. Unter anderem vor allem für die Schweiz. Weil wir sind voll in der Mitte. Die EU ist der wichtigste Handelspartner. Die Amerika ist der zweitwichtigste Handelspartner. Amerika ist der wichtigste Handelspartner, wenn man sagt, nur die Länder anschaut. Ist Amerika sogar wichtiger als Deutschland. Also wir kommen voll rein. Wir können uns das nicht wünschen. Was ist das Zweite, was ich negativ finde? Bis jetzt in der Außenpolitik viele Ankündigungen, teilweise richtige Ankündigungen, wie zum Beispiel Gaza. Wir müssen irgendwie darüber nachdenken, ob die Leute wirklich in Gaza sollen bleiben. Das finde ich einen absolut richtigen Vorschlag. Muss man aber noch sehr gut überlegen, wie das überhaupt gehen soll. Aber das ist einfach so ein Schuss in den Ofen. Er sagt es irgendwie vor 2 Monaten, hat er es mal gesagt, jetzt ist nichts mehr da, wir haben keine Ahnung, der Krieg geht weiter. Er kommt nicht für sich. Das Gleiche ist bei der Ukraine. Ständig irgendwie Zelensky, du bist ein Idiot und ein Diktator. Putin, dort ist er dann immer lieb und so ganz wirklich buddelmässig. Ja, zwischen deinen Seiten mal, he's crazy. Aber das ist nichts. Er hat bis jetzt noch keinen Druck gemacht auf Russland. Er kommt dort nicht für sich. Also ich muss jetzt ehrlich sagen, in der ersten Amtszeit hat die Aussenpolitik so seine grossen Leistungen gezählt. Das ist bis jetzt noch nicht der Fall. Es kann durchaus noch kommen. Man ist jetzt auch sehr ungeduldig. Das hat er teilweise sich selber zugeschrieben, weil er die Erwartungen auch jedes Mal unglaublich aufschraubt und sagt, ja, jetzt kommt dann gerade, in 24 Stunden haben wir das Problem gelöst. Das stimmt und er hat viele Gegner, die sich jetzt freuen, wenn es nicht für sie geht. 4 Monate ist noch nichts. Wir sind jetzt noch recht früh und ich traue immer noch zu, dass er aussenpolitisch etwas anbringt, weil der Instinkt ist richtig. Er sieht das Zeug richtig. Natürlich muss der Krieg irgendwann mal aufhören mit der Ukraine. Es kann so nicht weitergehen. Aber es geht nicht, ohne dass man Russland massiv unter Druck setzt. Weil die Russen, wieso sollen die jetzt aufhören, jetzt wo sie das Gefühl haben, es läuft gut? Und die Amerikaner tun eigentlich den Zelensky mehr behindern als unterstützen.
Das sehe ich auch so. Oder? Das ist wirklich sehr eine ungleiche Art, wie er umgeht. Oder? der Zelensky hat auch gesagt, er sei bereit für Frieden, er sei bereit für Waffenstillstand, er hat einen Mineraliendeal gemacht und so weiter mit den USA. Und der Herr Putin macht eigentlich nichts. Und das ist einfach ein Schwächezeichen. Das ist nicht Peace through Strength, also Frieden durch Stärke. Im Moment zeigt er das nicht. Und das wäre nicht gut. Ich bin aber ein bisschen das Gefühl, wie, weißt, er hat von Peace, also es gibt eben dort auch innerhalb von seiner Regierung, gibt es unterschiedliche Arten, wie man es analysiert. Es gibt dort durchaus Isolationisten, die nicht Peace through Strength als Motto haben. Und dann gibt es die sagen, ja nein, also wir müssen zwar nicht Weltpolizist sein, aber wir müssen schon eine starke Rolle müssen wir spielen, weil wir die USA sind, weil es auch um uns geht. Aber da ist er, habe ich manchmal das Gefühl, ein bisschen unbestimmt. Und ich meine, was die Ukraine angeht, das Entscheidende. Ich habe gerade auch in Brüssel mit Leuten aus der Ukraine geredet, oder? Da gibt's Kriegsmüdigkeit. Ich glaube, wenn wir jetzt wirklich, einen Waffenstillstand würden bekommen, dann ist es wirklich möglich, auch etwas herauszufinden und einen Weg zu finden. Das Entscheidende sind dann Sicherheitsgarantien, oder? Die er ja nicht will leisten. Ich glaube, das wird noch zu einem riesigen Hindernis dort, oder? Weil ich sehe nicht, französische oder, weiss auch nicht, deutsche, Holzgewehr oder so in der Ukraine stehen. Ich weiss nicht genau, wie das könnte gehen. Und Sicherheitsgarantien sind entscheidend in dem Konflikt. Beim Nahen Osten ebenfalls, viele Ankündigungen, viel Unterstützung dort immerhin für Israel, Sachen, die die Biden-Regierung zurückgenommen oder verhindert hat, sind wieder möglich. In den letzten Tagen die neue Hilfsorganisation und die Hilfslieferungen, wo man sicherstellen, dass die Sachen nicht an die Hamas gehen, ist zwar, die NZZ hat einen komplett blöden Verriss geschrieben, ja, es sei ganz schlimm, weil die Orte, wo die Hilfslieferungen ausgeliefert werden, die müssen von israelischen Soldaten bewacht werden. Ja, endlich werden sie von israelischen, von guten Soldaten bewacht. Die Leute gehen in Strömen dorthin, holen Sachen. Das ist ein Beweis, dass sie eben nicht abhängig sind von der Hamas. Das ist, finde ich, jetzt ein gutes Zeichen. Aber overall ist es dort eben auch so, dass ich sehe dort den Fortschritt nicht. Man müsste wieder anknüpfen an den Abraham Accords. Ein riesen Erfolg aus der ersten Amtszeit. Die weiterentwickeln, ausbreiten, vertiefen. Da glaube ich, da gäbe es noch sehr viel zu tun. Und es würde wirklich der amerikanische Rolle und auch im Innenpolitisch würde das meiner Ansicht nach durchaus helfen.
Absolut. Und was ich noch betonen würde, du hast gesagt, wegen der Abraham Accords. Dort hat er auch wieder mit Saudi-Arabien alles richtig gemacht. Oder? Ich meine, der Besuch auf Saudi-Arabien, das finde ich, ist ein riesen Erfolg gewesen. Auch eine unglaublich gute Rede. Hört die Rede mal inhaltlich, was er dort sagt. Er sagt sehr viel gültige, gescheite Sachen, dass wir eben im Westen eine falsche Vorstellung haben, wenn wir da irgendwie Demokratie bringen können, indem dass wir irgendwie ein paar Bomben auf den Irak runterlassen und nachher das Gefühl haben, es kommt Demokratie. Das war Politik von George W. Bush. Ich habe nichts gegen den Bush, gewisse Sachen hat er auch gut gemacht, aber das war katastrophal gewesen. Da hat der Trump richtig gesehen. Aber er geht auf Saudi-Arabien, er geht nachher auf Katar. Und Katar ist einfach einer der grusigsten Staaten überhaupt, die es gibt. Jetzt sage ich nicht, dass man mit denen soll nicht reden soll, aber ein bisschen unter Druck setzen wäre nicht schlecht gewesen. Mhm. Aber stattdessen sagt dem Emir, ich hätte gerne ein neues Flugzeug. Und der Emir gibt ihm noch das Flugzeug für 400 Millionen. Ich meine, das ist schon birrenreich. Und es ist einfach, ja, es ist Korruption. Entschuldigung, es geht nicht. Also was da der Trump macht, da tut er sich keinen Gefallen. Aber er tut auch uns keinen Gefallen. Auf der liberalen Seite. Weil, wie gesagt, und wir haben es ja jetzt gezeigt in dieser Zwischenbilanz, wir sehen es in vielen Sachen positiv. Aus meiner Sicht, der Roger Schawinski dreht jedes Mal durch, wenn ich das sage. 80% von dem, was er gemacht hat bis jetzt, der Trump, das ist gut. 20% ist nicht gut. Aber mit diesen ganzen Geschäften, die er noch macht, für seine eigene Familie, für eben noch dort ein Flugzeug und dort, ich weiss nicht, was er sonst noch sich schenken lässt, vielleicht dann noch Grönland am Schluss oder wir schenken ihm mal Genf. Das ist dumm. Das ist richtig dumm. Ich verstehe nicht, warum man das macht. Das ist dumm, aber es ist auch nicht in Ordnung. Es ist wirklich korrupt. Also von dem her, das ist vielleicht der letzte Punkt, den ich wirklich fast am kritischsten gesehen habe, weil er einfach seine ganze Legacy versaut mit so einem Schrott. Das ist wirklich nicht nötig. Gut, das war es, Bern einfach an dem 30. Mai 2025 zwischen der Auffahrt und Wochenende. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Feiertag. Die meisten Leute sind ja wahrscheinlich nicht mehr am Arbeiten. In dem Sinn, macht es gut. Wir hören uns wieder am nächsten Montag, am 2. Juni, hier auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit. Und wie immer, könnt euch nie entschuldigen, wenn ihr nicht links seid. In dem Sinn, macht es gut. Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch